Liebe Freunde unseres Radios, wir besprechen das Buch Jesus von Nazareth vom Papst Benedikt. Die Einleitung ist ganz entscheidend, deshalb halte ich mich auch längere Zeit dabei auf. Das ist gleichsam ja, die Brille durch dich hindurch. Das ganze Buch gelesen werden soll. Das ist wirklich enorm beeindruckend. Es ist eine Freude. Ich kann es gar nicht anders fassen, dass dieser Mann derzeit sogar noch aus unserer bayerischen Heimat an der Spitze der Kirche steht. Wir können dem Herrn gar nicht genug dafür danken. Es sind jetzt drei ganz entscheidende Punkte, die der Papst anspricht und wo er sich auch von der historisch-kritischen Methode ein bisschen abhebt, wo er die Akzente anders setzt. Zunächst einmal die Einheit der Schrift. Er legt dar, dass in den letzten 30 Jahren in Amerika ein Projekt sich durchgesetzt hat, das den Namen trägt, kanonische Exegese. Das ist erläuterungsbedürftig. Kanon, das ist das Verzeichnis der Schriften, die zum Neuen Testament, überhaupt zur ganzen Bibel gehören. Das war ein längerer Prozess der Findung. Erst auf einer Synode im 4. Jahrhundert hat Papst Damasus dann endgültig definiert und festgelegt, was den Kanon der Heiligen Schrift ausmacht. Und kanonische Exegese besagt nun, wenn der Heilige Geist im Letzten der Autor ist, der Menschen inspiriert, dann müssen diese Schriften auch zusammengesehen werden. Dann macht es nicht Sinn, die Heilige Schriften oder seine heterogene Literatursammlung zu betrachten, also gleichsam atomisiert zu sehen, jedes Evangelium nur für sich, in sich, genau herauszubekommen, wer was, wann, in welcher Situation gesagt hat. Denn dann gibt es ja Entwicklungslinien, die von Gott so gewollt sind, die er angelegt hat. Und dann gehen wir fehl, wenn wir uns weigern, nur ein einzelnes Buch zu sehen, aber nicht den Gesamtzusammenhang. Die Einheit der Schrift ist damit angesprochen. Und da haben natürlich dann die Bibelausleger sich oft gewehrt und gesagt, die Exegeten, nein, ihr müsst schon ganz konkret dieses einzelne Buch sehen. Und die Schrift genau wann, wie und wo sie entstanden ist. Was aber, wenn das Einzelne eine Öffnung auf das Ganze hat und so gelesen und verstanden werden möchte, das sagt der Papst. Wir haben jetzt nämlich wirklich gelernt, dass die Evangelien zum Beispiel in eine konkrete Gemeindesituation hineingesprochen worden sind. Das ist relativ leicht zu erkennen. Sie brauchen nur die einzelnen Evangelien vergleichen. Es sind durchaus unterschiedliche Akzente bei dem, was die Evangelien von der gleichen Bibelstelle überliefern. Das heißt, und so schreibt der Papst jetzt wörtlich, es hat ein Neulesen gegeben, ein Fortlesen, stille Korrekturen, Vertiefungen und Ausweitungen. Und all das trägt die Schriftwertung als einen Prozess des Wortes. Und es ist so, als ob innere Potentialitäten entfaltet werden, die irgendwie im Samen bereitlagen. Aber erst in der Herausforderung neuer Situationen, in neuen Erfahrnissen und Erleidnissen sich eröffneten. Und dann kann man eine Richtung im Ganzen erkennen. Zum Beispiel, dass Altes und Neues Testament zusammengehören. Dann die christologische Hermeneutik, schreibt der Papst. Ja, und das neben so Punkte, wo ich ein bisschen mehr Angst habe, wenn Sie das lesen. Was meint der Papst? Christologische Hermeneutik. Werden Sie auch jetzt nicht gleich wissen, obwohl Sie studiert haben. Und auch
wirklich.
Christologische Hermeneutik meint, dass alles von Christus her gesehen werden kann. Bis in Details hinein. Zum Beispiel das Kind, das Christus in die Mitte stellt. Und wo Eigenschaften des Stehens vor Gott deutlich gemacht werden. Letztlich ist dieses Kind Jesus selber. In seiner Haltung der Offenheit dem Vater gegenüber, im völligen vorbehaltlosen Vertrauen. Oder barmherzige Samariter, der vom Pferd heruntersteigt, von seinem Reittier, sich zu dem Verletzten hinunterbeugt, sich um ihn kümmert, ist im letzten Christus. Das meint die christologische Hermeneutik. Oder auch, man sagt, Christus ist die Autobasileia. Also das heißt, er ist übersetzt das Reich Gottes in sich selber. Er ist die Verkörperung des Reiches Gottes. Also christologische Hermeneutik meint, auf Christus hin alles sehen. Und das sind so Richtlinien. Das sind Linien, die sich herauskristallisieren, wenn Sie die Heilige Schrift lesen. Und das ist wie ein Schlüssel, um das Ganze zu verstehen. Dieser Glaubensentscheid, sagt der Papst, das ist Vernunft, das ist historische Vernunft. Denn das uns ermöglicht uns, die innere Einheit der Schrift zu sehen. Auch die einzelnen Wegstücke neu zu verstehen, ohne dass man die historische Originalität wegnimmt. Ein Punkt. Der zweite Punkt ist, zwei weitere Punkte bringt dann der Papst. Die historisch-kritische Exegese versucht, den genauen Anfangssinn der Worte zu ermitteln, wie sie an ihrem Ort und ihrem Zeitpunkt gemeint waren, Das ist gut und richtig, schreibt er. Aber schon ein Menschenwort trägt mehr Gewicht in sich, als es dem Autor in seinem Augenblick unmittelbar bewusst geworden sein mag. Also manchmal weisen unsere Worte über eine Situation hinaus. Man versteht es erst im Rückblick. Mein Vater starb jetzt vor bald einem Jahr. Und als er von den Verwandten, wo er immer am Sonntag zu Gast war, wegging, hat er sich ganz besonders herzlich verabschiedet, so wie er es nie zuvor getan hatte. Und 2 Stunden später ist er ins Koma gefallen und nie mehr aufgewacht. Schon Menschenworte bergen also mehr in sich, als uns vielleicht im Augenblick bewusst ist. Das war bei meinem Vater ein bewusster Abschied. Vielleicht war es ihm selber gar nicht bewusst. Das gilt natürlich umso mehr dann bei inspirierten Texten. Da spricht der Autor nicht einfach aus sich selbst und für sich selbst, schreibt der Papst. Er redet aus einer gemeinsamen Geschichte heraus, die zugleich offen ist für Zukunft. Der Prozess der Fortlesung und Entfaltungen von Worten wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht in den Worten selbst eine solche innere Öffnung schon gegenwärtig gewesen wäre. Und das nennen wir Inspiration. Der Autor spricht nicht als privates, in sich geschlossenes Subjekt. Es ist eine größere, führende Kraft am Werk. Wunderbare Formulierungen des Papstes. Also das Wort selber, das den inspirierten Autoren geschenkt wird, trägt in sich eine Potentialität zur Entfaltung. Und es muss dann sozusagen nur mit den verschiedenen Situationen in der Gemeinde damals, auch heute, konfrontiert werden, dass diese Potentialität sich entfaltet. Die Kirchenväter wussten das. Sie sprachen vom vierfachen Schriftsinn. Also dass jedes Bibelwort, jede Stelle einen vierfachen Schriftsinn sogar hat. Was ist das gemeint? Historischer Schriftsinn, ein moralischer, ein mystagogischer und allegorischer. Das jetzt auszulegen würde natürlich zu weit führen, aber ich wollte es Ihnen einfach nur mal sagen, damit Sie es gehört haben. Und dann das Dritte, was ihm wichtig ist, und damit sind wir dann schon fertig. Die einzelnen Bücher sind nicht einfach Literatur. Und es sind 3 ineinander wirkende Subjekte da, sagt der Papst. Zunächst der einzelne Autor oder die Autorengruppe, die ein Wort verfasst hat, eine Schrift herausgebracht hat. Dann das gemeinsame Subjekt, dem sie angehören und auf das hin sie schreiben, nämlich das Gottesvolk, aus dem sie herkommen, das ist auch wichtig. Und dann der tiefere Autor der Schriften, das ist nämlich Gottes Geist, der im tiefsten die Menschen anspricht. Dieser Zusammenhang mit dem Subjekt Volk Gottes ist für die Schrift absolut vital. Das Volk Gottes, die Kirche, ist das lebendige Subjekt der Schrift. Auf sie hin ist es geschrieben worden, gegeben worden. In ihr sind diese biblischen Worte immer Gegenwart, schreibt der Papst. Freilich gehört natürlich auch dazu, dass wir uns immer mehr von Christus her empfangen und dass sich das Volk Gottes von ihm orten, führen und leiten lässt. Also nochmals diese 3 ganz entscheidenden Punkte, die wichtig sind und vielleicht, die wir uns vielleicht auch merken sollten. Das Wort, das inspiriert ist, ist aus einer glaubenden Gemeinde heraus entstanden und für sie hin geschrieben worden. Dieses Wort trägt in sich eine große Potentialität, das über den Augenblick hinaus, in dem es gesprochen worden ist, eine Kraft hat und entfalten kann. Und das Dritte ist, das, was der Papst kanonische Exegese nennt, das heißt, man muss den Gesamtzusammenhang der Schrift beachten, denn dann erst werden die Grundlinien deutlich, christologische Hermeneutik, auf Christus hin also lesen, von Christus her, es verstehen lernen, Altes und Neues Testament. Letztlich ist er der eine Gott, der beide veranlasst hat. Und das Alte Testament, das wunderschöne Vorausbilder des Neuen in sich trägt. Sie werden mir das nachsehen, dass ich jetzt einen bayerischen Bezug noch einbaue. Der Papst hat ein wunderbares Gebet an der Münchner Mariensäule gebetet. Ich bete es vor. Heilige Mutter des Herrn, unsere Vorfahren haben in bedrängter Zeit dein Bild hier im Herzen der Stadt München aufgestellt, um dir Stadt und Land anzuvertrauen. Dir wollten sie auf den Wegen des Alltags immer wieder begegnen und von dir das rechte Menschsein lernen. Von dir lernen, wie wir Gott finden und wie wir so zueinander kommen können. Sie haben dir Krone und Zepter, die Symbole der Macht und der Herrschaft über das Land gegeben, weil sie wussten, dass dann die Macht und die Herrschaft in den rechten Händen sind, in den Händen der Mutter. Dein Sohn hat seinen Jüngern kurz vor der Stunde des Abschieds gesagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein möchte, der sei aller Knecht. Du hast in der entscheidenden Stunde deines Lebens gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Und hast dein ganzes Leben als Dienst gelebt. Du Du tust es weiter die Jahrhunderte der Geschichte hindurch. Wie du einst für die Brautleute in Kana leise und diskret eingetreten bist, so tust du es immer. Alle Sorgen der Menschen nimmst du auf dich und trägst sie vor den Herrn, vor deinen Sohn. Deine Macht ist die Güte, deine Macht ist das Dienen. Lehre uns, die Großen und die Kleinen, die Herrschenden und die Dienenden, auf solche Weise unsere Verantwortung zu leben. Hilf uns, die Kraft des Versöhnens und des Vergebens zu finden. Hilf uns, geduldig und demütig zu werden, aber auch frei und mutig, wie du es in der Stunde des Kreuzes gewesen bist. Du trägst Jesus auf deinen Armen, das segnende Kind. So bist du, den Segnenden tragend, selbst zum Segen geworden. Segne uns, segne diese Stadt und unser Land. Zeige uns, Jesus, die gebedeihte Frucht deines Leibes. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und um diesen Segen wollen wir jetzt bitten, und diesen Segen darf ich Ihnen spenden. Es segne, heile und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.